Ich bin in meinen Predigten ja schon seit einiger Zeit im 1. Samuel unterwegs und gehe dort einige Personen durch, die wir dort finden. Und ja, so geht es heute um Saul. Ist ja schon ein paar Tage her, dass er gelebt hat. Wir finden die Dinge über Saul im 1. Samuel ab Kapitel 8. So. Schlagt, wer die Bibel dabei hat, kann das schon mal aufschlagen. Ich sage dann auch immer an, welche Verse ich dann lesen werde. Wir werden uns in etlichen Kapiteln weiter vorwärts bewegen. Saul heißt Gott zum Dienst oder etwas erweitert, Gott zum Dienst geliehen. Eine interessante Bedeutung von seinem Namen. Und seine Geschichte begann auch wie ein Märchen, aber endete in einer Tragödie. König Saul ist eigentlich eine ganz tragische Figur. Er, der eine normal gute Erziehung gehabt hat, er wird König über Israel. Und das nicht nur einfach so, sondern er ist von Gott berufen, er ist von Gott erwählt, als König über Israel zu sein. Er hat Macht, Ansehen, Ruhm, Erfolg und dann sehr schnell der tiefe Fall und Absturz. Es dauerte erstaunlicherweise gar nicht so lange oder auch verwunderlicherweise. Und zu dieser Zeit, und wer ja bei der Predigt über Samuel da war, weiß, dass Samuel zu dieser Zeit Richter über Israel war. Seine Söhne, die mittlerweile erwachsen waren, aber sehr korrupt und gottlos. Und da lese ich im 1. Samuel Kapitel 8, die Verse 4 und 5. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Die Söhne von Samuel, anders, Samuel war ein Gott hingegebener Diener. War ein sehr, sehr guter Richter, er war Prophet und Priester, aber seine Söhne, alles andere als das. Korrupt, gottlos, haben sich eigentlich nur um sich selbst gedreht und alles rausgezogen, was für sie positiv und in ihren Augen gut erschien. Samuel war alt, hatte nicht mehr so die Kontrolle über seine Söhne. Und so kommt das Volk und sagt zu ihm: Du, wir wollen einen König haben. Samuel findet das überhaupt keine gute Idee. Das ist somit die schlechteste Idee, die er sich so vorstellen kann. Aber was macht er? Er hält Rücksprache mit Gott. Er fragt Gott: Hey, was hältst denn du von der Idee? Was hast du eigentlich dazu? Hast gehört, was das Volk möchte? Aber Gott hält es ebenfalls für eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Denn eigentlich ist er ja der König, nicht nur eigentlich, er ist der König über das Volk. Er hat das Volk geführt, die ganzen Jahre, Jahrzehnte aus Ägypten heraus. Er ist ihr König. Es ist keine gute Idee. Samuel gibt dem Volk eine ganze Liste an Gegenargumenten, aber wir lesen in Kapitel 8, Verse 19 und dann auch den Vers 22 folgendes. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und einzig und allein aus Gehorsam Gott gegenüber salbte Samuel den Saul dann zum König. Entgegen eigentlich besseren Wissens, aber aus dem Gehorsam Gott gegenüber tat er es. Es ist nicht so, dass unsere Entscheidungen, die wir treffen, die Wege, die wir gehen, gar nicht immer auch so gut in Gottes Augen sind, dass Gott es gar nicht immer für eine genauso eine gute Idee hält wie wir. Geht uns das nicht auch durchaus so, dass wir eigene Entscheidungen treffen, eigene Wege gehen? Und Gott lässt es zu, so wie bei Saul. Er ließ es zu, dass das Volk seinen eigenen Weg ging. Er gab ihnen einen König. Und so lässt Gott es auch zu, dass auch wir falsche Entscheidungen treffen, dass auch wir falsche Wege gehen, die nicht gut für uns sind. Wir dürfen aber wissen und sollen wissen, dass er uns trotzdem begleitet, dass er trotzdem dabei ist. Allerdings müssen wir auch wissen, dass der Schaden dann für unser Leben viel, viel größer sein wird wie der Nutzen. Das, was wir Gutes dann daraus gewinnen und erzielen können. In Kapitel 10, Verse 1, 6 und 9 möchte ich gerne lesen. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt, also auf das Haupt von Saul, und küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesetzt, also zum König über das Volk Israel gesalbt? Dann gibt es noch einige Anweisungen von Samuel an Saul, Vers 6. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst, und du wirst in einem anderen Mann verwandelt werden. Und Vers 9. Als er sich nun umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz, und alle diese Zeichen trafen an diesem Tag ein. Hier ist es eine Situation zwischen Samuel und Saul. Im Stillen, ohne Öffentlichkeit, war niemand dabei. Salbt Samuel Saul zum König. Samuel sagte ihm einige Dinge, die passieren würden, und genauso passierte es. Saul bekam den Heiligen Geist in diesem Moment. Etwas später wurde Saul dann auch öffentlich vor dem ganzen Volk zum König gekrönt. Und Saul hatte alle Voraussetzungen für einen guten König. Ihr könnt zu Hause die ganzen Kapitel euch alle durchlesen. Ich zähle hier die Dinge oder einfach nur ein paar Dinge einfach nur mal so auf, ohne jetzt weiteren darauf einzugehen. Aber Saul, er hatte eine gute Erziehung, er war angesehen unter die Leute zumindest, die ihn kannten. Er hatte eine sehr gute Ausstrahlung, er war sehr bescheiden. Und zu alledem gab Gott ihm ein verändertes Herz. Er ging hier mit einem veränderten, vom Geist Gottes erfüllten Herz weiter. Und obwohl Saul eindeutig von Gott erwählt und bestätigt war, wurde er doch sehr, sehr bald von Gott wieder verworfen. Warum? Da finden wir drei sehr markante Dinge. Er griff ungeduldig in Samuels Opferamt ein, Kapitel 13. Er legte ein übereiltes Gelübde ab, Kapitel 14. Und er hatte mehr Menschenfurcht statt Gehorsam, Kapitel 15. Ihr merkt, wir werden durch mehrere Kapitel gehen. Er griff sehr ungeduldig in Samuels Opferamt ein, Kapitel 13. Da war Saul noch gar nicht so lange König, so ganz grob 1,5-2 Jahre. Dann deutete sich ein Krieg mit dem Erzfeind des Volkes Israel mit den Philistern deutete sich an. Die Philister, sie lebten in dem heutigen Palästinensergebiet. Aber die Philister, die waren der Erzfeind von Israel. Die hatten immer irgendwas miteinander eigentlich. Es gab immer Streit und Krieg miteinander. Und Saul, sie standen sich jetzt gegenüber mit den beiden Heeren. Und Saul wollte endlich angreifen. Es war ihm aber auch klar, dass es vorher noch ein Opfer für Gott geben sollte. Das war auch klar. Es war auch klar, dass das Samuels Aufgabe war. Samuel war der Priester. Und Samuel sollte das tun. Sie standen nun da und sie warteten auf Samuel, aber Samuel kam nicht. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo Saul es gehofft hatte oder gedacht hatte. Wir stehen hier, also hat Samuel dann auch gleich zu kommen. Das war so seine Idee. Gott und Samuel haben das ein bisschen anders gesehen. Samuel kam ein bisschen später, wie es Saul sich vorstellte. Also entschloss sich Saul selber zu opfern. Kapitel 13, die Verse 11 und noch den Anfang bis Anfang 13. Samuel aber sprach. Saul hat also selber das Opfer gebracht vor Gott, obwohl es ihm nicht zustand. Und dann, bevor ich die Verse hier lese, also er hat geopfert und gerade als Saul fertig war, kam Samuel dann dazu. Und dann lesen wir hier die Verse ab Vers 11. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir kommen, nach Gilgal herabkommen. Ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Was war denn jetzt eigentlich so schlimm daran? Dass Saul eigenständig oder ja vorweg schon mal geopfert hat. Das war doch ein Opfer für Gott, oder? Natürlich war das ein Opfer für Gott, ganz klar. Aber wir merken, oder ich hoffe, wir merken, dass es hier gar nicht in erster Linie um das Opfern als solches ging. Das stand ihm überhaupt nicht zu. Okay, das ist die eine Sache. Das war Aufgabe des Priesters von Samuel. Aber es ging in erster Linie gar nicht um das Opfern selber, sondern darum, den Willen Gottes zu tun. Darum ging es. Es ging hier darum, gehorsam zu sein. Saul wusste ganz genau, ich soll ein Opfer bringen, ich soll warten, Samuel wird kommen und es tun. Das war das Thema. Darum ging es. Und Saul, er wurde ungeduldig. Das kann ich auch selber. Er setzte sich darüber hinweg. Er griff in ein fremdes Amt ein und rechtfertigte sich noch fromm. Saul traf Entscheidungen immer wieder, wenn wir die Geschichte von ihm lesen, die fromm und in seinen Augen auch durchaus in Ordnung waren. Das war ja gar nicht so schlimm. Aber doch dem Willen Gottes widersprachen, so fromm er seine Entscheidungen auch begründete. Immer wieder. Sie widersprachen dem Willen Gottes. Und immer wieder lesen wir in diesen Kapiteln über Saul Folgendes. Du hast das Wort des Herrn verworfen. Du hast das Wort des Herrn missachtet. Du hast es genau gewusst. Du hast aber was anderes getan. Du wusstest genau, was auf dich zukam, was deine Aufgabe war, was du machen solltest. du hast was anderes getan, du hast das Wort des Herrn missachtet. Lesen wir immer wieder in den 1. Samuel Kapiteln. Er wusste es immer besser oder glaubte es besser zu wissen. Wie ist es bei dir? Ich glaube, dass wir Menschen oder als Mensch Meister darin sind, durchaus unseren eigenen Willen fromm zu verpacken, fromm einzuhüllen, damit niemand mir etwas dagegen sagen kann. Wenn ich sage, der Herr hat mir gezeigt, wer will dann noch widersprechen? Der Herr hat mir geoffenbart oder hat mir ja einfach, was ich mehrmals erlebt habe in meinem Leben, vielleicht ganz kurz dazu, gerade bei der Partnerwahl, junge Leute haben beide gesagt, der Herr hat uns gezeigt, wir gehören zusammen. Ich weiß durchaus von Situationen, wo ich Mühe damit hatte. Ob es nun falsch war oder nicht. Ich konnte die Verbindung nicht sehen. Anganeta auch nicht. Das junge Pärchen, das ist zu uns gekommen. Wie könnt ihr? Der Herr hat uns gezeigt. Und haben eine Liste von Dingen aufgelistet, wie der Herr geführt und gezeigt, den Weg gezeigt hat. Sie sind füreinander bestimmt. Was will man dann noch sagen? Einige Monate, knappes halbes Jahr später, hat der Herr gezeigt, dass sie nicht mehr zusammengehörten. Dann gab es ganz eindeutige Dinge, wie der Herr geführt hat. Liebe Geschwister, da frage ich mich, was soll das? Wie kann das sein? Wie schnell verpacke ich meinen eigenen Wunsch, die Ideen, die ich habe, in frommen Gedanken, in fromme Hüllen, damit keiner mehr etwas dagegen sagen kann? Und wir sträuben und weigern uns dann natürlich auch, wer will denn schon gegen den Willen Gottes etwas sagen? Ich glaube, wir sind Meister darin, in solchen Dingen. Und doch kommt es dann schnell zum Ungehorsam Gott gegenüber, dass wir unsere Gefühle, unsere Wünsche, Ideen fromm verpacken und doch ungehorsam sind. Und ich glaube auch, dass wir Meister darin sind, wenn wir nicht, oder sein können, wenn wir nicht aufpassen, dass wir ganz, ganz viel für die Sache Gottes tun. Super fromm, aber nicht mit ihm. Wir arbeiten, wir tun, wir engagieren uns für Gott, aber nicht mit ihm. Sind dann ungehorsam. Gott verwarf Saul schon hier in dieser Situation, in diesem Ungehorsam. Auch wenn es noch eine geraume Zeit keine äußeren Anzeichen dafür zu sehen gab, für das Volk, für die Menschen drumherum, dass Gott Saul verworfen hat. Saul ergriff ungeduldig in Samuels Opferamt ein und war Gott vorsätzlich ungehorsam. Ein zweiter Punkt, er legte ein übereiltes Gelübde ab, Kapitel 14. Saul hatte geopfert, im Ungehorsam Gott gegenüber, weil sie den Philistern gegenüberstanden. Gott war trotzdem mit Saul und dem Volk, denn Gott schenkte ihnen den Sieg. Kapitel 14 über die Philister. Trotzdem er Saul in dem Moment schon aus seiner Perspektive verworfen hatte, siegten sie über die Philister. Sie jagten den Philistern hinterher, ohne jetzt genau darauf einzugehen, ist nochmal eine Geschichte für sich, wie das dann da alles war, aber sie jagten den Philistern hinterher, Gott hatte sie vor dem Volk Israel geschlagen und sie waren schon so müde und erledigt und hungrig. Der Tag war sehr, sehr anstrengend gewesen, war Schwerstarbeit für das Volk Israel. Und in dem Moment legt Saul vor Gott einen Eid ab, dass jeder, der bis zum Abend etwas essen würde, sterben müsste. Kapitel 14, Vers 24. Die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Schwerstarbeit und dann nicht essen dürfen. Wie passt das zusammen? Wie unüberlegt und blöd ist das eigentlich? Wie kommt ein König, wie kommt Saul dazu, so etwas zu sagen, so etwas zu machen? Vielleicht wollte Saul seinen Fehler beim Opfern, gerade vorher noch, durch ein anstrengendes oder ein noch schwereres Opfer wieder gut machen. Kennen wir den Gedanken? Ein Fehler durch einen weiteren Fehler wieder gut zu machen? Ungehorsam oder ein Ungehorsam mit dem nächsten Ungehorsam wieder gut zu machen, gut machen zu wollen, auszugleichen? Wie soll das denn gehen, liebe Geschwister? Das funktioniert doch nicht. Saul hat es versucht und es ging dermaßen in die Hose. Jonathan, sein Sohn, der wusste von alledem nichts. Er hat nichts mitbekommen, denn er war maßgeblich an dem Sieg gegen die Philister beteiligt. Gott hatte ihn gebraucht. Er war auf dem Feld, traf einen Honig, fand Honigwaben, dachte, wow, genau das, was ich brauche. Er aß Honig, er bekam enorme Kraft dadurch, hat die Philister in die Flucht geschlagen. Dafür sollte er sterben. Weil Saul vorher das Gelübde vor Gott abgelegt hatte. Erstaunlicherweise finden wir dann aber in Kapitel 14, Vers 45 Folgendes. Aber das Volk, hier geht es um das Heer, also die Soldaten, sprach zu Saul: Sollte Jonathan sterben, der Israel diese große Rettung verschafft hat, das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn er hat an diesem Tag mit Gott gewirkt. So erlöste das Volk den Jonathan, dass er nicht sterben musste. Die Soldaten stellten sich vor Jonathan, sodass er am Leben geblieben ist. Aber ansonsten aß niemand von den Soldaten etwas. Hatte wieder zur Folge, dass sie so ausgehungert waren, abends, solange der Schwur oder der Eid Sauls galt, sie die Beute an Rindern und Tieren genommen haben, einfach nur geschlachtet haben, das rohe Fleisch voller Blut so gegessen haben. So ausgehungert waren sie. Jetzt durften sie aber kein Fleisch essen, was nicht ausgeblutet war, weil Leute glaubten, das hatte Gott auch im dritten Mose schon verboten, die Seele des Menschen, die Seele des lebenden Tieres war in dem Blut. So durften sie nur Fleisch essen, wenn es ausgeblutet war. Aber selbst daran hielten sich die Soldaten nicht mehr. Auch eine weitere Folge. Was macht Saul? Er opfert wieder ein Sühneopfer für die Sünde, dass die das Fleisch roh gegessen haben mit Blut. Merken wir, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt oder gehangen hat hier? Das ist unglaublich. Wie viel Negatives, wie viel Leid können solche Entscheidungen, fromme Entscheidungen aus dem eigenen Willen heraus, egoistische Entscheidungen, so verkleidet, was kann da manchmal an Rattenschwanz dahinter hängen? Wenn ich einmal anfange zu lügen, wie viele Lügen brauche ich dann, um die erste Lüge wieder zu decken? Ja? Da hängt immer eins nach dem anderen. Man kommt da schier nicht mehr raus aus diesem diesen Teufelskreis. Ich glaube, wir brauchen Weisheit, ganz viel Weisheit und Besonnenheit für unsere Entscheidungen, um gute, richtige Entscheidungen zu treffen und Weisheit zu bekommen, gehorsam zu sein. Der dritte Punkt, den wir bei Saul finden, Kapitel 15. Mehr Menschenfurcht statt Gehorsam. Worum ging es hier? Amalekiter, ein anderes Volk auf der anderen Seite von Israel, ganz, ganz alte Feinde. Die sollte Saul angreifen, da bekam er den Auftrag Gottes. Der bekam einen ganz, ganz klar umrissenen Auftrag von Gott, was er tun sollte. 100% klar. Er sollte alles Leben auslöschen von den Amalekitern, Mensch und Tier. Völlig klar. Und er sollte, oder sie durften keine Beute mitnehmen. Nichts, gar nichts. Sie sollten den Bann an den Amalekitern vollstrecken. Ist ein bisschen schwierig für uns zu verstehen, warum. Hier geht es nicht um eine bloße Hinrichtung aus irgendeinem, was weiß ich, für einen Grund, sondern hier geht es auch in einem gewissen Sinne darum, diesen Krieg mit den Amalekitern und den Auftrag, den Saul dazu bekam, als Opfer zu verstehen. Und das geht zurück auf eine alte Schuld des Volkes Amalek gegen Israel. Nun ist es in unserer Gegenwart so, dass wenn ich mich verschulde und ich vor Gericht komme, wird dadurch nicht Anganeta und auch nicht meine Kinder verurteilt, sondern es geht dabei um meine Schuld. Mir muss persönlich die Schuld nachgewiesen werden, damit ich entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Zu der damaligen Zeit war das völlig anders. Die Menschen, die Völker, sie waren bei weitem nicht so individualistisch geprägt wie wir heute, sondern Unrecht galt als Schuld des ganzen Volkes. Das Volk hat sich verschuldet. Die Gemeinschaft, die Familie haben sich verschuldet. Es galt immer für das ganze Volk. Es war auch dieses kollektive Denken. Merken wir auch immer, Volk Israel, Wüstenwanderung. Das Volk versündigte sich gegen Gott. Das Volk versündigte sich gegen Mose. Das Volk war ungehorsam. Ich glaube nicht, dass alle, wie viele Millionen groß das Volk auch immer war, dass jede einzelne Person sich gegen Mose versündigt hatte. Es gab auch genügend Einzelpersonen, die es anders gehandhabt haben und die anders gelebt haben in dem Moment. Aber die Schuld traf immer das Volk. Und das Volk wurde auch bestraft von Gott. Sie mussten als Volk die Konsequenzen tragen. Und so ist es auch hier. Amalek, sie hatten sich gegen Israel schwer verschuldet. Und so sollte Saul jetzt den Bann an ihnen vollstrecken. Was macht Saul? Er führt Krieg, wie angesagt. Und dann nimmt er aber den König gefangen. Er nimmt das beste Mastvieh mit, was er kriegen kann. Und alles, was wertvoll, an wertvollen Gegenständen, wertvolle Beute war, nahmen sie mit. Kapitel 15, Vers 9. Und Saul und das Volk verschonten Agag, das war der König, und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Ist das zu verstehen? Können wir nicht gebrauchen, okay, da sind wir dann gehorsam. Ist das wirklich gehorsam? offensichtlicher Ungehorsam. Der Auftrag war völlig klar. Und dann, Auftrag ausgeführt, Saul kommt zurück und in dem Moment kommt Samuel, der ihm entgegen. Und Vers 13, als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Schön, dass du da bist, dass wir uns hier treffen können. Der lügt ihn hier so blank ins Gesicht. Hab alles gemacht. Und Samuel sagt dann, was ist mit den Schafen und Rindern, die ich da höre? Die Schafe und Rinder, die wollen wir Gott opfern. Wir haben nur die Besten mitgebracht und Gott gehört nur das Beste und die wollen wir Gott opfern. Dann sagt Samuel, Gehorsam ist besser als Opfer. Manchmal gut, dass Saul das noch eingefallen ist. Man könnte das Beste ja Gott opfern. Da war er ja nicht ganz dumm. Kann das dann noch ganz schnell damit begründen. Aber Gehorsam ist besser als Opfer, sagt Samuel ihm da. Und was ist mit der Beute? Gott mit geklautem Vieh opfern? Ist das wirklich das, was Gott möchte? Und die Beute? Ja, da fiel dem Saul dann nichts mehr ein. Und letzten Endes, irgendwann sagt er dann in Vers 24, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk, und gehorchte seiner Stimme. Ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Er wusste um den ganz klaren Auftrag. Er war ganz bewusst ungehorsam. Und hat dann Samuel blank ins Gesicht gelogen. Hat dann noch eine fromme Begründung gefunden, die ganz toll klang. Aber alles half nichts. Irgendwann musste er dann doch noch mal mit der Wahrheit herauskommen. Mehr Furcht vor den Menschen wie vor Gott. Ich glaube nicht, dass dieser Verlauf, den wir hier bei Saul sehen, dass aus der Luft gegriffen ist, sondern dass wir genau das auch hier bei uns zu Hause finden. Das in Gemeinden, das unter Christen durchaus wiederzufinden ist. Dass wir nicht so heilig und so vollkommen sind, dass wir überall diesen Dingen stehen. Aber einfacher Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, der Bibel, ist viel, viel wichtiger als alles fromme Getue für ihn. Es gibt noch vieles, was wir über Saul lesen. Aber zu dieser Zeit kam dann David auf die Bühne. David, den Gott als Nachfolger von Saul ausgesucht hatte. Und Saul, er wurde eifersüchtig auf David. Ich werde jetzt nicht auf die vielen, vielen Dinge überhaupt eingehen. Hier geht es nur darum, deutlich zu machen, dass diese Eifersucht, die bei Saul hier aufgekommen ist, die macht ihn so blind für den Rest seines Lebens, dass nur noch diese Eifersucht ihn bestimmt und alles daran setzt, David umzubringen. Das ist das, was sein Leben eigentlich nur noch trägt. Dieser Mann muss weg. Aber ohne Erfolg. Er schafft es nicht, David umzubringen. Zerstört aber mehr und mehr sein eigenes Leben. Obwohl Saul einen sehr, sehr guten Mentor hatte, nämlich den Samuel, der redete Saul nicht nach dem Mund, hat ihm nicht gesagt, Mensch, hast du aber fein gemacht, war ja gar nicht so schlimm, das kriegen wir wieder hin. Er wies ihn zurecht, er widersprach ihm und er sagte ihm ganz klar, was Gottes Wille für sein Leben war. Er sagte ihm ganz klar, was der Auftrag von Saul war in den einzelnen Situationen. Aber leider hörte Saul viel zu selten auf seinen sehr, sehr guten Mentor, sondern er tat das, was er selber für richtig hielt. Und genau das, glaube ich, ist es auch, was heute ein sehr, sehr großes Problem unter uns ist. Wir glauben oft, besser zu wissen, was gut für uns ist, wie das, was Gott meint, das gut für uns ist. Weißt du von dir Dinge, Entscheidungen, die du tun solltest, die du treffen solltest oder auch Dinge, die du lassen solltest, das eine oder das andere. Sieht dein Leben so aus, wie es Gott gefällt? Lebst du eher für Gott in deinem Leben, mit deinem Leben? Oder lebst du mit ihm? Das ist ein großer Unterschied. Mag man von außen oft gar nicht so sehen. Und doch sind es zwei ganz verschiedene Dinge, wir für oder mit ihm leben. So bete darum, dass Jesus Christus dein Herz öffnet, dir bewusst macht für Dinge, die nicht gut sind in deinem Leben, für Dinge, die du ändern solltest, aber nicht aus dir heraus, sondern bete im selben Moment für die Kraft und für den Mut, dann auch genau das zu ändern. Amen.